Der Tein Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein Podcast. Wir haben uns überlegt, dass wir an dieser Stelle ja auch immer mal wieder einzelne Anwendungen in Tein vorstellen können. Manchmal steckt er ja doch mehr in den Kontextmenüs und Konfigurationen, als man im Augenblick denkt. Heute wollen wir uns den Dateimanager vornehmen und dazu begrüße ich Philipp Schüle, Senior Core Entwickler von Tein. Moin Phil.
Ja, moin moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Phil, der Dateimanager ist in den vergangenen Jahren ja wirklich mächtig gewachsen, also weit über die reine Dateiablage hinaus. Welche Gründe gab es denn dafür?
Unter anderem Kundenwünsche.
Wie so oft.
Genau, und außerdem wollen wir einfach, dass die Leute den Dateimanager gerne benutzen und vielleicht auch mal von dieser Unsitte der Dateiverwaltungsserver, die irgendwo im internen Netz rumstehen, keiner weiß genau wie und wo und mit uralten Samba- oder Windows-Versionen. Genau, das kann Tein besser, sind wir der Meinung, und auch durch die Integration in die anderen Applikationen, zum Beispiel E-Mail, ist das einfach eine runde Sache.
Steigen wir doch mal direkt ein bisschen in die Features ein. Das Rechtemanagement zum Beispiel ist ja auch sehr ausdifferenziert worden. Was sind denn da die Hauptmerkmale?
Also es ist möglich, auf jeder beliebigen Ordnerebene Rechte zu vergeben. Also man kennt das ja auch aus dem Adressbuch in Tein, aber im Dateimanager ist es eben geht sehr viel mehr in die Tiefe, weil ich eben, wie gesagt, viele Unterordner habe. Ich habe Möglichkeiten, den Benutzern und Benutzerinnen zu erlauben, Dateien runterzuladen, zu veröffentlichen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Rechten, die ich da vergeben kann. Und ja, genau. Hab natürlich auch wieder die gewohnte Struktur, dass ich meine eigenen Ordner habe. Ich habe gemeinsame Ordner und ich habe die Möglichkeit, auch für andere Benutzer Ordner freizugeben. Das sind dann die Ordner anderer Benutzer.
In dem Zusammenhang, es gibt dann ja jetzt auch rekursive Ordnerrechte. Was muss ich da drunter verstehen?
Das ist einfach die Vererbung. Also da, wenn ich auf der Hauptebene, zum Beispiel unter gemeinsame Ordner, gibt es einen Ordner Projekte, und wenn ich da die Rechte setze, dann wirken die sich erstmal auf alle Unterordner aus, also auf alle Dateien und alle Unterordner, die in diesem Projekteordner liegen. Und wenn ich jetzt aber unterhalb von Projekte nochmal andere Rechte vergeben möchte, dann kann ich das auch tun. Und dann eben auch wieder für beliebige Unterordner die Rechte vergeben.
Das ist nennen wir es mal fast eine Falle, in die diverse User schon mal reingetappt sind. Man muss halt immer darauf achten, dass man nicht nur an dem unteren Ordner sozusagen Rechte vergibt, sondern dass jemand dann auch Zugriff auf die höheren Ordner dann jeweils hat, ne? Weil sonst sieht man
genau, ja. Aber das ist vielleicht auch schon ein Thema für den Ausblick. Da sind wir dran, weil es wird noch ein neues Recht geben, das heißt Anzeigen. Und damit kann ich dieses Problem auch relativ elegant umschiffen, indem ich auf den obergeordneten Ordnern kann ich dann den Benutzern das Anzeigenrecht geben, aber sie sehen dann eben auch nur die Ordner, die da drin liegen. Also und die Dateien sehen sie nicht, aber sie können dann eben auch in den Unterordnern sich die Dateien anschauen, also wenn sie die entsprechenden Rechte dafür haben.
Das ist schon mal gut zu wissen, dass da eine Falle so ein bisschen abgebaut wird.
Ja.
In der vergangenen Folge habe ich mit Conny über den Datenschutz in Tein gesprochen, und ein wichtiges Feature auch in diese Richtung ist der Datentresor. Magst du mal erklären, was sich dahinter verbirgt?
Genau, der greift auch auf Ordnerebene. Also ich kann für einen Ordner den Datentresor aktivieren. Und dann kann ich sagen, eben was passieren soll oder was der Benutzer noch an zusätzlichen Informationen oder Authentifizierungsmechanismen dann ausgesetzt ist, um sich da eben Zugriff zu verschaffen. Also wenn man jetzt zum Beispiel wieder von dem Projektordner ausgeht, dann gibt es da irgendwie ein super geheimes Sonderprojekt und in diesem kann ich eben über die Eigenschaften kann ich da einen Datentresor aktivieren und dann werden eben Benutzer, die auf diesen Ordner zugreifen wollen, werden dann zum Beispiel nach ihrem zweiten Faktor nochmal gefragt und müssen dann, keine Ahnung, eine SMS abwarten und dann den Code eingeben an der Stelle, damit sie da Zugriff haben. Und der Datentresor, der schließt sich auch nach einer bestimmten Zeit wieder. Also wenn der Benutzer inaktiv ist, ich glaube standardmäßig 15 Minuten oder sowas, ist da eingestellt und dann geht er eben auch wieder zu und dann muss man sich wieder authentifizieren, um da Zugriff zu bekommen.
Aber man kann dann schon noch den Ordnernamen sehen, so supergeheimes Projekt oder Weltherrschaft oder wie auch immer? Oder muss man auch dafür schon?
Nee, den Namen, der Name ist sichtbar, aber eben der Inhalt nicht.
Mhm. Okay. Du hast gerade schon gesagt, dass der Dateimanager jetzt auch mit vielen weiteren Anwendungen in Dateien arbeitet sozusagen, vor allen Dingen ja auch mit dem E-Mail-Modul. Welche Parallelen haben die beiden denn mittlerweile?
Ja, Parallelen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort.
Kooperation, ne?
Ja, oder Integration oder ja, wie auch immer man es nennt. Genau, also so ein Ding, was uns bei E-Mail schon immer gestört hat, ist einfach diese Unsitte, riesige Anhänge zu verschicken. Und das ist mittlerweile, wenn man jetzt den Teilen E-Mail-Client und den Teilen Dateimanager eben benutzt, dann kann man einfach über einen Anhang, der ja beliebig groß sein kann und der, ja, das ist die Voraussetzung, der muss halt im Dateimanager abgelegt sein. Den kann ich, wenn ich eine E-Mail schreibe, kann ich über Datei hinzufügen. Da wird das auch gleich schon als Standard angezeigt. Dann landet man gar nicht mehr in der Hochlademaske, wo man aus dem eigenen Gerät Dateien hochlädt, sondern man landet direkt im Dateimanager und kann dann eben sagen, ich möchte jetzt genau diese Datei aus dem Dateimanager als Anhang verschicken. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann ich die Datei dann wieder anhängen, wie man es gewohnt ist, aber man kann eben auch einfach einen Link zu der Datei verschicken. Wenn der Empfänger auch Teilenbenutzer in der gleichen Instanz ist, dann ist das die beste Variante, weil dann muss er einfach nur auf den Link klicken, landet dann in Teilen, muss sich dann vielleicht nochmal anmelden. Aber normalerweise ist man ja sowieso immer in Teilen angemeldet. genau, oder wenn es ein externer Empfänger ist, der jetzt nicht, der oder die nicht in Teilen sich einloggen kann, dann kann ich das über einen Veröffentlichungslink machen. Das ist ja auch so ein Dateimanager-Feature, was wir schon sehr lange haben, dass ich einfach einen Link zu der Datei schicken kann und die dann im Browser auch nochmal mit einem Passwort geschützt dann abrufen kann.
Das finde ich übrigens sehr praktisch. Also ich nutze das privat zwischendurch mal. Mhm. Das ist ganz nett, um irgendwie Anhänge von mehreren MB oder auch Gigabytes einfach mal schnell loszuschicken, ohne dass man jetzt großartig noch E-Mail-Adressen austauschen muss oder E-Mails schreiben muss. Einfach mal.
Genau, und umgekehrt geht es natürlich auch. Also ich kann jetzt einfach Anhänge oder auch komplette E-Mails, die ich empfangen habe, kann ich in den Dateimanager ablegen und dann später nochmal eben drauf zugreifen oder mit den Kollegen teilen. Also ich kann auch eine komplette E-Mail dort ablegen und kann mir die dann auch aus dem Dateimanager nochmal so anzeigen lassen, als wäre das jetzt ein E-Mail-Programm. Also soweit ist der Dateimanager jetzt auch schon, dass er mit verschiedenen Dateitypen eben umgehen kann und dann eben entsprechend der Dateiendung dann die entsprechende Vorschauansicht auch anzeigt. Also genau, zum Beispiel
sehr praktisch, wenn man mal
Videodateien, E-Mails, genau.
Ja, sehr praktisch, wenn man dann mal sein E-Mail-Postfach so ein bisschen aufräumen will und aber die E-Mails noch nicht löschen möchte, dann kann man sie da einfach nochmal im Dateimanager ein bisschen zwischenspeichern, finde ich.
Genau, und man kann auch dann auch wieder aus dem Dateimanager, kann man dann auch wieder auf die E-Mail dann antworten, wenn man das möchte. Ja. Also es ist wie eine Art kleines E-Mail-Archiv, könnte man es verwenden.
Du hast jetzt gerade schon Dateianhänge erwähnt und auch Videos, die man dann sich angucken kann direkt. Da ist natürlich ein kleines kostenpflichtiges Add-on nötig, nämlich der sogenannte Preview Service. Aber erzähl uns doch mal bitte, was der mittlerweile alles kann. Das ist ja wirklich...
Genau, der Preview Service ist ein kleiner Dienst, der, den wir auch selbst programmiert haben. Der kann auf dem eigenen Server laufen oder auch bei uns. Also für unser SaaS-Produkt bieten wir den eben, ist ja auch schon mit dabei, mit der entsprechenden Freischaltung. Genau, und da kann man zum Beispiel PDF-Dateien oder Bilddateien oder Office-Dateien, also da ist die Bandbreite schon sehr groß. Die kann man da hinschicken, beziehungsweise das macht Teilen im Hintergrund, da muss man sich nicht selbst mit beschäftigen. Wenn man zum Beispiel eine neue Datei hochlädt, dann dauert das irgendwie 2-3 Sekunden und also je nach Dateigröße natürlich, wenn das ein riesiges Dokument ist, eben entsprechend ein bisschen länger. Aber dann nach einer gewissen Zeit, wenn der Service das bearbeitet hat, dann kann man einfach im Browser mit der Leertaste zum Beispiel, das ist so der schnellste Weg, kann man sich diese Datei eben anzeigen lassen und genau, kriegt das dann so schön dargestellt, kann da durch navigieren. Ja, genau. Und das funktioniert jetzt mittlerweile auch aus dem E-Mail-Programm raus, was ich auch sehr nett finde. Also wenn ich muss jetzt nicht mehr einzelne Anhänge mir runterladen, um sie anzuschauen, sondern ich kann direkt draufklicken, Vorschau und dann zack, zeigt da einem den Anhang dann auch an.
Meine, genau. Das hat Thunderbird uns ja jetzt auch schon abgeguckt, also zumindest bei PDF-Dateien. Andere können sie noch nicht. Wir können mittlerweile auch Videos und Audiodateien.
Das genau.
So festgestellt.
Ja. Ja, das einiges möglich. Da kommt auch immer noch mal was dazu. Je nachdem, was dann so gebraucht wird. Aber gut, genau, das meiste sind ja auch so DocX und Excel-Dateien und ja, die entsprechenden Pendants von LibreOffice zum Beispiel.
Oder dass man Bilder auch gar nicht erstmal großartig runterladen muss. Ist das jetzt das Bild, das ich haben wollte? Und dann ist es das doch nicht, sondern man geht einfach durch die Vorschau durch.
Ja.
Und zack, findet dann das Richtige.
Ja, sehr angenehm ist in dem Zusammenhang auch die Tastaturnavigation. Also wenn ich jetzt einen Ordner öffne mit zum Beispiel vielen Fotos oder sowas, dann kann ich da einfach mit den Pfeiltasten durchnavigieren und dann zeigt er mir auch dann die entsprechenden Vorschauansichten dann von den Fotos an. Also ich kann dann einfach mit den Pfeiltasten durch die Vorschauansichten durchgehen, was ich sehr praktisch finde.
Irgendwann müssen wir nochmal eine Folge über Tastaturbefehle machen, weil ich kann mir die immer nicht merken, aber da sind ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge in Dateien versteckt.
Ja, also ein Tipp dazu ist einfach mal das Fragezeichen zu drücken. Also du kannst einfach in der Listenansicht einfach Fragezeichen auf der Tastatur eingeben und dann zeigt er dir die Tastenkürzel, die in dieser Ansicht funktionieren.
Wieder was gelernt.
Ja, allerdings sind da die Pfeiltasten nicht drin. Naja, gut. Das ist okay.
Das haben wir ja jetzt erwähnt. Also
ja, daher. Genau.
Über den Preview-Service ein bisschen hinaus geht dann die OnlyOffice-Integration, die ja auch ein kostenpflichtiges Add-on ist. Da kann man auch dann direkt in Dokumenten arbeiten, richtig?
Genau, also ich kann neue Dokumente anlegen in der entsprechenden Hierarchieebene, in der ich mich befinde, oder bestehende Dokumente bearbeiten und da ist auch einiges möglich. Also ich kann sogar PDFs, glaube ich, in OnlyOffice öffnen, aber natürlich auch die einschlägigen Office-Dateien. Und genau, einfach durch Doppelklick oder rechte Maustaste auf die Datei, dann geht das, dauert es kurz und dann geht das in OnlyOffice auf. Kann dort dann bearbeitet werden und auch wieder gespeichert werden, auch mit einem neuen Dateinamen, wenn man das möchte. Und was auch ganz schön ist, man sieht direkt in der Listenansicht, sieht man auch, dass die Datei bearbeitet wird und zwar von wem. Also da sieht man noch kurz, sieht man das Kürzel des Benutzers oder der Benutzerin, die Datei gerade geöffnet hat.
Das heißt, da können dann auch direkt mehrere Leute an einem Dokument gleichzeitig arbeiten, richtig?
Genau, und man sieht ja in OnlyOffice auch, wer gerade wo unterwegs ist, wird ja an dem Cursor noch so ein kleiner Name dann angezeigt. Genau, kann ich mit beliebig vielen Leuten dann die Dateien bearbeiten.
Ja, das ist schon sehr praktisch. Das wird auch alles dann brav automatisch gespeichert oder kommen sich da irgendwelche User ins Gehege, wenn man dann den Speicherknopf drückt?
Nee, das funktioniert einwandfrei. Also das Speichern passiert im Hintergrund. Also ich kann es natürlich auch erzwingen, wobei ich das eigentlich fast nie brauche. Also das normalerweise speichert der immer nach so ja einer Sekunde oder so, wenn ich was eingetippt habe, speichert er das ab und auch die Änderungen von mehreren Benutzern werden da problemlos ohne Konflikte gespeichert.
Und auch da an der Stelle müssen wir erwähnen, dass die OnlyOffice-Integration mittlerweile auch dann bei E-Mail-Anhängen zum Beispiel funktioniert, sodass man auch da nicht unbedingt dann in Dateimanager reinspringen kann, obwohl man den Dateimanager natürlich einfach mal regelmäßiger sich angucken sollte. Features vom Dateimanager, was fällt dir da noch so ein, was du unbedingt hier erzählen möchtest?
Oh, da gibt es noch einiges.
Ja, leg los.
Also sehr praktisch finde ich die Volltextsuche. Das passiert auch so mehr oder weniger im Hintergrund, dass die Dateien, die abgelegt sind, die werden regelmäßig indiziert. Da läuft dann so ein kleines Java-Programm, das nennt sich Tika, läuft dann auf dem Server mit und geht einfach alle Dateien mal durch und legt sich dafür einen Index an. Von Suchwörtern, von Suchbegriffen. Und dann kann ich, wenn ich im Dateimanager die Schnellsuche verwende, dann kann ich sagen, ich möchte genau in dem Verzeichnis, in dem ich gerade bin, nach einem bestimmten Schlagwort suchen oder auch in dem ganzen Dateimanager, was ich eigentlich sehr nett finde, dass man einfach Dateimanager übergreifend, also ordnerübergreifend einfach nach Schlagwörtern suchen kann und da ja, genau, wird in PDF-Dateien, in Word-Dateien, in Text-Dateien, in E-Mail-Dateien wird überall gesucht und dann kriege ich eben die Dateien angezeigt, in denen dieser Suchbegriff vorkommt.
So. Kann man Dateien da lahmlegen, indem man, was weiß ich, nach so einem Wort wie sie oder ist sucht?
Wahrscheinlich nicht. Habe ich da eigentlich noch nicht probiert, wir können es ja gleich mal ausprobieren. Das wäre doch mal eine schöne Sache für die Kollegen jetzt am Vormittag. Nee, aber das sollte für Teilen kein Problem sein.
Wir reden hier jetzt gerade über E-Mail-Anhänge und Dateien, die man irgendwo auf dem System speichert. Da ist da auch ein Virenschutz dazwischen, oder?
Genau, da ist ein Virenschutz dazwischen, der läuft auch automatisch mit. Sobald eine Datei ins System kommt, wird die von unserem Virenservice geprüft. Und wenn der feststellt, oha, da ist was nicht in Ordnung, dann kommt die Datei in Quarantäne und kann nicht mehr verwendet werden von den Benutzerinnen. Also man kriegt dann auch so ein entsprechendes Icon angezeigt und kann die eben auch nicht mehr runterladen. So, also die Suche nach sie spuckt 4279 Dateien aus. Und das hat, naja, 10 Sekunden etwa gedauert, also es geht ganz gut.
Das ist fix, also wow.
Ja, genau, also Viren nehmen wir auf jeden Fall ernst und versuchen da möglichst, dass sie nicht weitergegeben werden können. Und ja.
Und auch nichts auf dem Server dann anrichten können.
Genau, ja. Ja, achso, vielleicht noch ein schönes Feature ist die Synchronisierung mit mit Tyne Drive. Ich weiß nicht, ob du da auch noch drauf zu sprechen kommen wolltest, aber das benutze ich eben auch sehr, sehr intensiv. Das ist ein Tool, was wir auch zur Verfügung stellen, so ein kleines Desktop-Programm, was dann sich eben einfach in den Hintergrund bewegt. Da kann ich dann den Tyne-Server als Server eben eintragen und dieses Programm sorgt dafür, dass die Dateien, die ich aus bestimmten Verzeichnissen, also es macht meistens keinen Sinn, den ganzen Dateimanager zu synchronisieren, aber ich habe dann so mein persönliches Verzeichnis und so bestimmte Projektverzeichnisse, die ich dann auswähle. Man kann auch sagen, wenn die Dateien zu oder die Größe der Dateien eine bestimmten Schwellenwert übersteigt, dass sie dann nicht synchronisiert werden sollen. Genau, und dann läuft das einfach im Hintergrund und synchronisiert die Dateien vom Tyne-Server zu meinem lokalen, auf mein lokales Dateisystem. Und dann kann ich die Dateien eben auch weiter bearbeiten, wenn ich gerade keine Internetverbindung habe. So, dafür ist das hauptsächlich gedacht. Genau. Also das ist wirklich eine nette Sache. Da, ja, finde ich, hat sich schon einiges getan, auch in der Richtung.
Stimmt, das ist auch sehr praktisch. Einmal so aus Windows-Nutzer-Sicht, der Tyne Drive klingt sich dann sozusagen in den normalen Windows-Explorer ein und man hat die normalen Ordner aus dem Tyne-Dateimanager einfach in seinem Seitenbaum im Explorer. Das ist, ja, als wenn es lokal da irgendwo rumfliegen würde.
Ja, genau. Man kann einfach die normalen, gewohnten Methoden, Benutzerinteraktionen dann verwenden, um auf die Dateien zuzugreifen, obwohl die, also genau, die liegen dann eben einmal lokal und einmal auf dem Tyne-Server und werden eben synchron, also Änderungen werden einfach transparent synchronisiert, ohne dass man viel davon mitbekommt.
Da wird natürlich auch das Rechte-Management wieder entsprechend greifen und auch, dass nicht jeder da einfach irgendwelche kritischen Dateien auf seinem System rumfliegen hat, sondern da ist dann schon so ein bisschen Schutz auch noch wieder dabei.
Genau, richtig. Also es gibt sogar ein extra Recht dafür, ob man die Datei synchronisieren darf. Also das kann auch wieder an jedem Ordner gesetzt werden. Das heißt Sync und also man braucht dann nicht nur das Lesenrecht, sondern auch das Sync-Recht, um eine Datei zu synchronisieren und dann natürlich dann auch das Bearbeitenrecht, wenn die dann geändert werden soll.
Mhm. Noch irgendwelche Features, die du unbedingt erwähnt haben möchtest?
Ich gucke gerade noch mal durch. Also vielleicht noch kurz, es gibt auch die Möglichkeit, eine Quota zu setzen. Also das ist jetzt eher so ein Admin-Feature, beziehungsweise das Management will vielleicht, dass die Leute jetzt nicht übermäßig viele Dateien ablegen in der Tine. Und dann kann eben einmal auf der Gesamtebene kann eine Quota gesetzt werden, aber auch auf individuelle Ordner beziehungsweise auch auf Benutzerebene kann man sagen, wie viel Speicherplatz freigegeben ist für die Dateien. Und sobald der dann ja fast überschritten ist, also ich glaube, es gibt, ich glaube bei 80 oder 90%, das kann man auch konfigurieren, dann gibt es eine E-Mail an den Administrator hier, die Quota ist schon kurz vor oder ist schon fast erreicht, und dann kann man entsprechende Maßnahmen treffen oder nochmal Bescheid sagen, hier löscht mal ein paar von euren Filmchen, die ihr da abgelegt habt. Und ja, genau, das finde ich auch ganz gut, um einfach ein bisschen auch so dem Wildwuchs entgegenzuwirken und dass die Datei, dass die Kollegen dann auch wissen, dass sie da nicht unendlich viel reinlegen sollen können.
Sonst muss der Admin wieder Speicherplatz machen.
Genau, und das machen die ja ziemlich ungerne meistens. Ne? Kostet ja auch alles Geld.
Eben.
Genau, ich glaube, das war jetzt so gute Verlinkungsfeatures gibt es natürlich auch noch. Also ich kann beliebige Dateien auch mit anderen Objekten in Tyne verknüpfen. Also zum Beispiel im Kalender oder im Adressbuch kann ich auch mittlerweile, glaube ich, ganze Ordner aus dem Dateimanager kann ich verknüpfen mit einem Kontakt zum Beispiel, kann dann über den Kontakt dann direkt in den Dateimanager springen. Solche Dinge sind möglich. Benachrichtigung ist auch noch ganz schön. Also ich kann für einen ganzen Ordner kann ich wieder Benachrichtigungen aktivieren und dann kann ich da bestimmte Benutzergruppen definieren, die dann immer, wenn in diesem Ordner irgendwas geändert wird, irgendwas passiert, eine neue Datei hochgeladen wird oder eine Datei geändert wird, dann wird automatisch vom Tine-Server eine E-Mail an diese Kontakte verschickt. Also wenn man da ein bisschen mehr Kontrolle noch drüber haben will, was passiert eigentlich in meinem Dateimanager oder in meinem Ordner, den ich da angelegt habe, dann ist das auch noch eine Möglichkeit.
Ja, wenn man irgendwo, was weiß ich, zum Beispiel seine AGB abgelegt hat, ist das natürlich ganz praktisch, wenn man mal mitkriegt, dass sich da gerade was tut oder so. Das stimmt.
Genau, so. Einen letzten habe ich noch. Dateirevision. Ist auch ganz angenehm. Also Tine führt Buch über Änderungen der Dateien. Also ich kann definieren, wie viele Versionen vorgehalten werden sollen. Ich glaube, im Standard sind das 10 Versionen. Und dann kann ich mir auch ältere Versionen wiederherstellen, wenn ich gemerkt habe, oh je, jetzt habe ich da irgendwas kaputt gespielt, kann ich dahin zurückgehen zu einer älteren Version, kann die Version vergleichen. Also das ist auch noch eine ganz, ganz nette Geschichte, einfach um da so ein bisschen Überblick über Änderungen zu haben und so ein bisschen die Sicherheit zur alten Version zurückkehren zu können.
Das ist ja dann besonders praktisch, wenn irgendwie Menschen oder mehrere Menschen dann über OnlyOffice an einer Datei rumwerkeln und irgendjemand dann doch was Komisches gelöscht hat.
Ja.
Schnell zurück zur alten Version. Genau. Sehr schön. Dann hast du gerade schon so ein bisschen Ausblick vorweggenommen. Gibt es sonst noch was, wo ihr jetzt gerade so am heißen Entwickeln seid?
Also zwei kleine Sachen sind mir noch aufgefallen. Also wir haben ja so eine Roadmap und da gucke ich dann ab und zu mal drauf und schaue, was da geplant ist in der unmittelbaren oder näheren Zukunft. Das eine ist die Möglichkeit, einen ganzen Ordner herunterzuladen. Dann wird eben eine ZIP-Datei generiert und dann der komplette Ordnerinhalt da reingepackt. Das kann manchmal ganz praktisch sein, wenn man mit vielen Dateien in einem Ordner zu tun hat und die schnell einfach mal wegsichern möchte oder irgendwie an jemanden verschicken möchte oder so. Dann ist es vielleicht auch netter, wenn man einfach eine gezippte Datei nimmt. Dafür ist ja diese Download-Folder-Möglichkeit, die jetzt demnächst kommen soll, gedacht. Und dann gibt's auch noch, mehr E-Mail-Integrationen, dass man direkt aus dem Dateimanager auch über die rechte Maustaste, über das Kontextmenü zum Beispiel eine Datei als Anhang versenden kann. Das ist jetzt noch so eine neue Sache. Aber jetzt große Änderungen sind, soweit ich weiß, jetzt nicht geplant. Das sind eher so kleine Geschichten, die einen so die tägliche Arbeit erleichtern.
Große Geschichten hatten wir in den letzten Jahren ja häufig genug in Dateimanager. Ist ja jetzt wirklich eine sehr mächtige Anwendung geworden, wo man, weiß ich nicht, vor 5 Jahren war das noch so eine kleine Dateiablage und jetzt alles, was wir jetzt in den vergangenen 25 Minuten hier besprochen haben, das ist eine Menge. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des Tine-Podcasts angekommen. Wir hören uns wieder am 22. März, das ist der 4. Mittwoch des Monats. Oder wer mit uns persönlich reden möchte, am 11. und 12. März sind wir auf den Chemnitzer Linux-Tagen vertreten. Schaut gerne vorbei. Bis dahin, danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss.
Jo, tschüss.